Wer sind wir und warum können wir unseren Wurzeln nie ganz entfliehen? Niemands Töchter erzählt die Geschichte von vier Frauen über vier Jahrzehnte. Die Töchter, Alma und Isabel, sind ein Leben lang auf der Suche nach ihrem Platz zwischen Schweigen und Familienwunden. Mein Romandebüt über das Mutter- und Tochtersein, die Suche nach Identität und die längste Liebe des Lebens. Niemands Töchter von mir, Judith Hirsch. Jetzt als Buch und als Hörbuch.
Hallo und herzlich willkommen zu Seitenweise Glück, dem Bücherpodcast von Bild der Frau. Wir sind Dörte
und Hella und zusammen unterhalten wir uns hier über Bücher, die uns bewegen, inspirieren, neugierig machen und Freude bringen.
Weil Bücher eben noch mehr Spaß machen, wenn man sie teilt.
Und wir lesen lieben. Los geht's! Wie schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Seitenweise Glück. Eurem Bücherpodcast, der euch mit ganz viel Leseliebe und Buchtipps mittlerweile fast jede Woche versorgt. Und dieses Mal nehmen wir euch mit auf eine Reise in die Podcast-Vergangenheit, nämlich zurück zur Frankfurter Buchmesse.
Ja, und liebe Hella, nicht nur zurück in die Podcast-Vergangenheit, auch so richtig, richtig in die Vergangenheit, die historische Vergangenheit, würde ich sagen. Wir hatten es schon angedeutet in unserer Folge zur Frankfurter Buchmesse, wo wir so ein kleines Recap gemacht haben, was wir da so erlebt haben. Wir haben dort auch Autorinnen getroffen, die wir interviewt haben für Sonderfolgen. Und in dieser Folge werden wir reden über unser Treffen mit Tanja Kinkel.
Tanja Kinkel ist eine Bestseller-Autorin. Und sie schreibt historische Romane und wirklich, wirklich Seite um Seite. Also es sind so mehrere hundert Seiten. Ich weiß gar nicht, 7 Jahre ist das aktuellste Buch. Ich müsste mal jetzt schätzen, 600, 700 Seiten bestimmt. Also Tanja Kinkel ist eine der erfolgreichsten deutschen Autorinnen, wenn es um historische Romane geht. Und wir haben sie in Frankfurt getroffen.
Ja, und dort hat sie mit uns über ihre beiden aktuellsten Romane gesprochen. Der eine heißt Wind der Freiheit und der andere 7 Jahre, hast du gerade schon gesagt, das ist der aktuellste. Was ich wahnsinnig beeindruckend fand, abgesehen von ihrem riesengroßen Werk, also ihrem riesengroßen Gesamtwerk, 21 Bücher sind es, ich habe nachgezählt. Und das bekannteste ist, glaube ich, nach wie vor Der Puppenspieler. Und das ist 1993 erschienen. Also Tanja Kinkel schreibt schon eine ganze Weile. Und Tanja Kinkel hat natürlich auch wahnsinnig spannende Sachen erzählt. Und wir wollten sie vor allen Dingen fragen, wie sie das so macht mit dem historischen Romane schreiben. Also wie findet man Stoffe, die interessieren? Das ist ja ein wahnsinnig reichhaltiges, großes Potpourri an Stoffen, an Geschehnissen, aus denen man da wählen kann. Wie findet man die Jahreszeit, in die man zurückreisen möchte in seinem Buch? Wie recherchiert man dann richtig? Und das haben wir sie gefragt in diesem Interview. Aber vorher, liebe Hella, erzählst du noch mal kurz, worum es geht in ihrem aktuellsten Roman 7 Jahre.
Gerne, der ist im Oktober erschienen, also auch pünktlich dann zur Buchmesse. 7 Jahre spielt im Jahr 1756, also sie reist einige Jahrhunderte zurück. Und das ist die Zeit, als Friedrich II. Von Preußen an der Macht ist. Und es gelingt dann seiner Erzfeindin Maria Theresia, Preußen, also sein Machtgebiet, zu isolieren. Das gefällt ihm nicht, er greift an und es folgt der 7-jährige Krieg. Darunter leiden alle, natürlich auch die Familie von Friedrich II. Einer seiner Brüder zerbricht daran, ein anderer erweist sich als brillanter Stratege und auch die Schwester geht eigene Wege. Und 7 Jahre ist eine Geschichte über Krieg, Liebe, Macht und Verrat und nimmt uns wirklich auf vielen, vielen Seiten mit ins Jahr 1756 und die Jahre, die dann folgen.
Ja, und das zeigt auch schon, ja, wie reichhaltig dieser Stoff ist, aus dem man wählen kann. Der Roman, den Tanja Kinkel vor 7 Jahren veröffentlicht hat, der heißt Im Wind der Freiheit und der spielt im Jahr 1848 zu Zeiten der Revolution. Also auch da ordentlich was los. Wir wollten natürlich von ihr wissen, wie findet sie denn diese speziellen Ereignisse, diese Stoffe in der Vergangenheit oder vielleicht auch sogar Figuren, die wirklich gelebt haben, um die sie dann, über die sie dann ihre Romane schreibt.
Auf völlig unterschiedliche Weise und das ist auch von Buch zu Buch unterschiedlich. Es kann sein, dass eine bestimmte Epoche mich fasziniert. Das war bei meinem bekanntesten Roman Die Puppenspieler so und auch jetzt bei Im Wind der Freiheit, da war es beim Wind der Freiheit die Revolution von 1848, bei der ich, als ich in den letzten Jahren mehr und mehr darüber las, mehr und mehr interessante Frauen darin entdeckte. Oder es kann auch sein, dass mich konkrete historische Persönlichkeiten faszinieren. Das war zum Beispiel bei meinem frühen Roman Die Löwin von Aquitanien so. Und das war jetzt bei meinem neuesten Roman, der jetzt während der Buchmesse veröffentlicht wird, 7 Jahre so, dass es konkret diese Personen waren, die am Anfang standen der Recherche. Oder es kann sein, dass ich etwas ganz anderes recherchiere und dann stoße ich mitten während der Recherche auf ein neues Thema oder einen Seitenzweig. Ich habe mal über einen englischen Maler namens David Roberts recherchiert. Ich habe nie etwas über ihn geschrieben, weil ich, während ich also über David Roberts recherchierte, der in den 1830ern in Ägypten war, dort die Ausgrabungen gezeichnet und gemalt hat, sehr schön übrigens. Also währenddessen recherchierte ich, weil ich nichts über Ägypten im frühen 19. Jahrhundert wusste, auch über die 30 Jahre vorher, damit ich einen Kontext habe. Und dabei stieß ich dann auf zwei sehr spannende Leute, nämlich Giovanni Belzoni hat als starker Mann im Zirkus angefangen und seine Frau Sarah, Engländerin, und nach englischem Klassenverständnis noch nicht einmal mehr bürgerlich, nachdem sie einen starken Mann im Zirkus geheiratet hat. Und Giovanni hat sich erfolgreich als Experte durchgeblufft und wurde in Ägypten einer der ersten Archäologen. Er hat Abu Simbel ausgegraben, er hat den Eingang zur zweitgrößten Pyramide, der Chefrenpyramide, entdeckt und eine verschwundene Stadt, Berenike. Und Sarah war entweder an seiner Seite oder sie war auf eigenen Füßen durch den Mittleren Osten unterwegs, zum Beispiel als Mann verkleidet in Jerusalem. Und das fand ich so spannend, dass der arme Schotte Roberts ganz in den Hintergrund für mich verblasste und ich stattdessen meinen Roman Säulen der Ewigkeit über Sarah und Giovanni Belzoni schrieb.
Man möchte Notizen machen, während man zuhört, weil sie hat ja jetzt in ihrer Antwort schon wieder so viele historische Personen genannt und Ereignisse und Handlungsstränge. Da kommt man ja wirklich von einem zum anderen. Und ich stelle mir das irgendwie dann, also fast schon skurril vor, wenn man sich eigentlich vornimmt, man möchte jetzt sich auf einen bestimmten Handlungsstrang konzentrieren und dazu was schreiben. Und dann fängt man an zu recherchieren und liest und liest und liest. Und dann wirft man einfach alles wieder über den Haufen, weil was anderes doch spannender ist. Klar, dass man sich dann dem zuwendet, was spannender ist, das kann ich total nachvollziehen. Ich meine, das geht einem ja überall so. Das zeigt aber auch, also Tanja Kinkel könnte wahrscheinlich auch die nächsten Jahrhunderte schreiben, denn es gibt so viel, über das sie schreiben kann. Wahnsinn.
Das habe ich auch gedacht, weil schon während des Interviews man einfach gemerkt hat, wie unglaublich detailreich sie erzählen kann aus der Geschichte, aber auch aus ihren Büchern, was sie alles aufgeschrieben hat. Also da ist nichts vergessen worden auch. Das fand ich unglaublich spannend zu sehen, wie tief sie da auch in den Themen drin steckt. Und daran sieht man aber auch, wie akribisch sie recherchiert hat für diese Romane und für diese Szenarien und auch für diese Welten, die sie dann aufbaut oder beziehungsweise wieder aufbaut oder vielleicht auch wieder belebt, die es ja eigentlich schon mal gab und die man dann so in Romanform gießt. Also ich finde das auch das ganz Spannende an den historischen Romanen, dass man dann ja auch immer als Autor entscheiden muss, wie ist das Setting so authentisch wie möglich, weil das erwarten Leserinnen, oder, von historischen Romanen, dass sie etwas über die Zeit erfahren, in der da geschrieben wird. Und dann aber auch die Frage, die sich Verfasserinnen von historischen Romanen, glaube ich, stellen müssen. Wie viel Fiktion erlaube ich mir? Fiktionalisiere ich eine bestimmte Person ein wenig? Fiktionalisiere ich die komplett? Und so, also das sind ganz spannende Fragestellungen, die sich, glaube ich, nur in diesem Genre auch stellen beim Schreiben.
Was ich mir schwierig vorstelle, wenn man halt fiktionalisieren möchte oder sich dann selber noch was ausdenken möchte, was gar nicht so passiert ist, man hat ja keinen richtigen Zugang. Also wenn ich jetzt etwas in der Jetztzeit schreibe und mir aber zum Beispiel einen Ort ausdenke, Handlungsstränge ausdenke, wo ich jetzt keine persönlichen Berührungspunkte habe, dann kann man sich das ja noch irgendwie zusammen denken quasi. Aber wenn ich jetzt 500 Jahre zurückreise, das kann man sich ja eigentlich fast nicht ausdenken, weil man gar nicht weiß, was haben die da für Gegenstände benutzt. All diese Dinge, ne? Also Recherche ist ein Thema.
Und Recherche ist dann ja der zweite Schritt. Also wenn der Rahmen stimmt und wenn man weiß, welche Zeit, vielleicht welche Figuren oder ähnliches, dann muss sie überlegen, wie war das damals? Wie haben die gelebt? Wie haben die Personen geredet? Was war ihre Welt? Was ist passiert politisch? Und deswegen haben wir Tanja Kinkel gefragt, wie denn ihre Recherche konkret aussieht. Also wie sie so viel über diese Figuren erfährt und über die Umstände, um das dann halt auch wirklich so authentisch zu beschreiben.
Das ist auch wieder von Thema zu Thema unterschiedlich, weil einfach die Quellenlage natürlich extrem unterschiedlich ist. Häufig, wenn es konkrete historische Persönlichkeiten sind, kann es sein, dass ich bei Biografien anfange, schaue, was diese Biografen als Material benutzt haben und mich so rückwärts vorarbeite. Oder es kann aber auch sein, bei meinem Roman Venuswurf zum Beispiel, da wissen wir über die Hauptfigur nur, dass es sie gegeben hat, weil Plinius der Ältere sie in seiner Naturgeschichte mit 2, 3 Zeilen erwähnt und mehr wissen wir über sie nicht. Das heißt, da war es sehr wichtig zu recherchieren, was bedeutet es, eine Sklavin im Rom des Kaisers Augustus gewesen zu sein. Also allgemein zu recherchieren, weil es über die konkrete Einzelfigur nicht viel gibt. Bei meinem Roman jetzt 7 Jahre ist es so, dass der größte Teil des Briefwechsels zwischen Friedrich dem Großen und nicht nur seinen Familienmitgliedern, sondern den meisten seiner Korrespondenten ist tatsächlich dankenswerterweise von der Universität Trier online gestellt und zwar sowohl im französischen Original als auch ein Teil in deutschen Übersetzungen aus dem 19. Jahrhundert. Deswegen aus dem 19. Jahrhundert, weil die copyrightfrei sind. Aber die Originalbriefe sind fast gesamt online und zugänglich, also sehr leicht. Das ist dann tatsächlich Primärmaterial, nicht eine Biografie, die reflektiert, sondern das, was die Menschen selbst geschrieben haben. Das war natürlich ein großer Schatz, aber auch Tagebücher von jemanden wie eine meiner wichtigen Quellen für diesen Roman war Graf Lehndorff, der war Kämmerer von Friedrichs vernachlässigter Ehefrau Elisabeth Christine und der hat Tagebücher geführt. Die wiederum sind erst im frühen 20. Jahrhundert veröffentlicht worden. Vorher ging es auch gar nicht aus Gründen der Zensur, weil Lehndorff war bisexuell und war in Prinz Heinrich verliebt und die ersten 3, 4 Tagebücher sind veröffentlicht worden. Eins vor dem Ersten Weltkrieg, eins während und die anderen 2 in den 20er Jahren. Und dann starb leider Schmidt-Lötzen, der Herausgeber. Heute existiert das Originalmaterial leider nur noch zum Teil, weil Lehndorff war Ostpreuße. Das heißt, die Originalmanuskripte waren dort. Was noch von den Originaltagebüchern übrig ist, ist in der Universität Leipzig. Aber in dem Fall kann man nur froh sein für diese frühen Übersetzungen aus dem frühen 20. Jahrhundert, weil die original übrigens in französisch geschriebenen Tagebüchern nicht mehr existieren. Also wie gesagt, ist immer eine spannende Entdeckungsreise. Die Recherche macht mir sehr viel Spaß und ist der Teil beim Verfassen eines Buches, übrigens nicht nur bei historischen Themen, sondern auch bei zeitgenössischen, der für mich den meisten Raum nimmt. Es ist durchschnittlich etwa 1,5 Jahre Recherche und ich brauche in etwa plus minus 2 Jahre für ein Buch. Das sind 1,5 Jahre Recherche und der Rest ist Schreiben und Korrigieren. Und das Schreiben dauert nicht so lange, weil ich, wenn ich anfange zu schreiben, das Buch im Groben bereits im Kopf habe. Schreiben ist auch ein spannender und sehr gefühlsintensiver Teil beim Verfassen eines Buches. Die Korrektur, das ist der Arbeitsteil, für den ich wirkliche Selbstdisziplin brauche. Ich glaube, keine von uns korrigiert gerne eigene Texte. Und ich kann Ihnen versichern, wenn es mehr 100-seitige Manuskripte sind, ist es noch viel unerfreulicher als bei kürzeren Texten. Es ist aber bitter nötig, weil kein Manuskript so perfekt ist, dass es in Druck gehen kann.
1,5 Jahre Recherche, sagt sie hier. Wahnsinn, oder? Und dann so ein halbes Jahr zum Schreiben. Ist schon interessant, dass das wirkliche Schreiben dann ein Viertel des Aufwandes ist ungefähr. Und ich kann mir vorstellen, klar, dass man dann einfach auch wirklich noch ran muss und korrigieren muss und bestimmte Sachen, die man dann aufschreibt, auch nochmal Fakten checken muss und ähnliches. Und das kann natürlich auch einfach ein anstrengender Prozess sein, weil man sich auch immer wieder mit einem Text beschäftigt, den man geschrieben hat. Und wir können so ein bisschen ja nachvollziehen, dass das manchmal auch einfach sehr, sehr mühsam ist, ne?
Es ist mühsam und man wird ja auch so ein bisschen textblind quasi. Also je öfter ich da drüber lese, dann fallen mir ja bestimmte Dinge auch gar nicht mehr auf, weil ich die überlese. Und da ist es natürlich dann praktisch, wenn man Leute hat, die da nochmal mit frischem Blick drauf gucken, die den Text noch nicht 10-mal gelesen haben, sondern dann auch Fehler entdecken, die man selbst schon gar nicht mehr sieht.
Ja, und vielleicht auch gar nicht auf dem Schirm hat, ne? Weil ich glaube, man kann sich auch vielleicht ja auch nicht in einem Zug auf alles konzentrieren. Wenn du jetzt dann irgendwie gerade in einem tollen Dialog steckst zwischen zwei Personen und der eine sagt, XY hat mir gesagt das oder wie, ich spreche jetzt komplett in die Tüte, ne? Also Entschuldigung, aber wie Herzog bla 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 mir verkündete und dann denkst du, ach ja, jetzt muss ich aber erstmal checken, ob Herzog bla 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 da überhaupt noch gelebt hat. So, dann bist du auch immer wieder raus aus so einem Schreibefluss und so. Ne? Deswegen kann ich auch total gut nachvollziehen, dass man das so nacheinander machen muss. Aber dann denke ich auch, irgendwann möchte man ja auch so einen Text loslassen, weißt du, und sagen, so ist der gut, so ist der rund, so lasse ich ihn. Und dann wäre es wahrscheinlich einfach auch unglaublich hilfreich, wenn jemand anders da die Fakten checken könnte. Also es gibt ja in vielen Redaktionen auch Faktenchecker und das kann ich sehr gut nachvollziehen und verstehen. Ja,
notwendig auf jeden Fall.
Ja, notwendig auch. Ja.
Und ich glaube, schwieriger wird es auch nochmal, weil man ja auch irgendwann eine Deadline hat.
Und dann so Faktenchecken ist halt eben nicht mehr schreiben, sondern wirklich auch Arbeit. Ne? Mhm. Härtere Arbeit nochmal wieder. So nochmal zurück zu gucken, hier.
Geht es denn, das wollten wir von Tanja Kinkel wissen, dann auch wirklich um diesen harten Faktencheck, wenn sie korrigiert?
Teils, teils. Also es kann durchaus passieren, dass mal sich Fehler eingeschlichen haben. Ich weiß noch, bei meinem allerersten Roman, als ich eine 19-jährige Studentin war, den über den englischen Dichter Byron und seine Schwester Augusta, da war es so, damals konnte ich mir noch nicht leisten, zu den meisten Handlungsorten zu fahren. Und ein absoluter Nebenhandlungsort ist Castle Howard. Das ist eins der berühmtesten und seltenen Barockpaläste in England. In Großbritannien sind ja die meisten Burgen sind aus der normannischen Zeit. Aber ausgerechnet Castle Howard ist ein Barockpalast. Und als 19-Jährige war ich, weil da wirklich nur eine Szene spielt, nicht gründlich genug nachzuschauen, was für eine Burg Castle Howard ist. Und ich bin halt davon ausgegangen, weil die meisten Burgen normannische Burgen sind, dass das auch eine ist. Und damit ist gleich in meinem allerersten Roman ein Riesenschnitzer drin, der mir leider erst ein paar Jahre später, als ich vor Ort war, aufgefallen ist, den ich aber dann in der E-Book-Ausgabe ausbessern konnte.
Also wir wissen jetzt alle Bescheid, welchen Riesenschnitzer Tanja Kinkel eingebaut hat, aber da hat sie ja gerade auch erst angefangen. Sie war 19, erzählt sie, als sie angefangen hat zu schreiben. Und das verzeiht man ihr doch. Und es hat ja sowieso niemand gemerkt.
Ja, also ich glaube, da muss man ja wirklich sich hinsetzen und nachrecherchieren. Oder eben Expertin sein in diesem Bereich oder für diese spezifische Burg. Aber ich meine, allein daran merkte man, wie wahnsinnig ins Detail das dann gehen kann. Und wie wahnsinnig ins Detail Tanja Kinkel dann auch in ihrem Schaffen geht. Also ich finde das sehr spannend und war auch da unglaublich fasziniert von ihrer Antwort und von der Detailreiche, um die es da einfach auch geht in den Romanen und in ihrer Recherche.
Manchmal frage ich mich, wie es wohl bei Leuten wie Tanja Kinkel zu Hause aussieht. Also da muss es ja wahnsinnig viele Geschichtsbände und Biografien, das muss sich da ja stapeln. Wenn wir sie nochmal treffen, fragen wir sie das vielleicht nochmal.
Ja, und sie geht bestimmt auch für den Bibliotheken. Weißt du, also wenn sie jetzt so von so Dingen erzählt, wie die Tagebücher von einer Person, in der man dann davon lesen kann, dass sie dies und das gemacht und gefühlt hat, so etwas liegt wahrscheinlich in Bibliotheken auch. Ne? Aber was für eine tolle Welt und was für eine Welt, die auch so anfassbar ist, dann, wenn du in so Tagebüchern blätterst oder weiß nicht, ob die digitalisiert sind dann auch und ob man, das weiß ich nicht, wie man damit umgehen muss mit so historischen Artefakten. Aber das ist ja auch nochmal ganz, ganz, eine ganz tolle haptische Recherche so zum Anfassen.
Wenn du sagst Bibliotheken, dann denke ich ja zuallererst jetzt an so ganz alte Bibliotheken, die man auf Reisen auch mal besucht. Ich weiß nicht, bist du so eine, die zum Beispiel, wenn sie in London, Wien, ich war auch mal in Manchester in so einer ganz alten Bibliothek. Gehst du da rein? Sind das Orte für dich, wo du einmal schnupperst? Weil das hat ja auch einen ganz besonderen Geruch in solchen Häusern.
Nee, lustigerweise nicht. Ich hätte dann, glaube ich, eher Lust, mich da auf die Suche nach einem bestimmten Werk zu begeben oder so. Weißt du, also richtig da so einzutauchen im Sinne von, in das und das Buch möchte ich gerne gucken. Touristisch fühle ich mich nicht magisch angezogen von Bibliotheken. Du schon?
Ja, ach, schön. Das liegt daran, dass ich so alte Gebäude, auch Kirchen, total spannend finde und die zu besuchen, weil mich die Architektur, weil mich die Gebäude einfach interessiert. Und ich finde, da ist in solchen Gebäuden auch eben in so ganz alten Bibliotheken, wo du ja oft die Bücher auch nicht anfassen kannst. Da kannst du ja nur durchlaufen und mal ein bisschen verweilen. Da ist so eine ganz bestimmte Stimmung. Und das liebe ich total. Ich gehe aber auch gerne in so Universitätsbibliotheken. Ja. Also jetzt vor kurzem war ich in Kopenhagen und da bin ich auch nochmal in die Bibliothek gegangen. Dann laufe ich eine Runde durch diesen Gift-Shop, wo man nochmal irgendwie Bücher oder so kaufen kann. Da gibt es ja oft auch Cafés, setze ich mich da rein. Weil ich finde, das ist, hat so eine ganz bestimmte Stimmung, wenn das so umtriebig ist und wenn Leute da mit ihren Büchern rumlaufen. Oft ist es auch leise und ja, ich mag das total gerne.
Aber ich sehne mich dann immer so danach, dazuzugehören, weißt du? Ich erinnere mich dran.
Kann man dann, für einen ganz kleinen Moment kann man wieder dazugehören.
Ja, ich denke manchmal, oh, ich würde so gerne jetzt auch hier studieren, mit meinem Laptop hier sitzen und irgendeine Arbeit schreiben. Wahrscheinlich denken die Leute, die da sitzen, oh, ich würde jetzt auch so gerne hier rumrennen, Kaffee trinken, einfach nur Touristin sein. So. Aber da fällt mir noch was ein, und zwar teilen Tanja Kinkel und ich etwas, und zwar eine Stadt. Tanja Kinkel kommt aus Bamberg. Ich habe in Bamberg in Franken studiert und da gibt es die katholische Fakultät oder die Fakultät für katholische Religion, Verzeihung, falls ich das jetzt falsch ausdrücke. Und die haben eine wunderschöne alte Bibliothek und ich erinnere mich dran, also richtig mit knarzenden Dielen und Galerie. Und ich erinnere mich dran, dass ich es immer so toll fand, die Möglichkeit zu haben, sich theoretisch da auch reinsetzen zu können, um was zu recherchieren, was zu lernen, was zu machen.
Theoretisch. Konntest du das nutzen? Hast du das auch genutzt?
Ich habe in der Tat viel in Bibliotheken zum Schluss gearbeitet, aber es gibt natürlich dann auch die germanistische, moderne, geisteswissenschaftliche Bibliothek und so. Also ich kann das wirklich gut, aber ich möchte mich dann auch so reinsetzen und arbeiten und so mittendrin sein irgendwie. Aber das ist für mich auch ganz faszinierend und ich mag das ganz gerne. Und Bamberg ist jetzt ja auch eine Stadt mit sehr reicher Geschichte, die früher schon eine große Rolle gespielt hat und auch in einigen historischen Romanen vorkommt und eine Rolle spielt. Ja, deswegen habe ich gedacht, vielleicht ist das auch Inspiration von Tanja Kinkel gewesen. Auch das können wir sie das nächste Mal fragen.
Vielleicht reise ich mal nach Bamberg.
Ja, mach mal.
So eine kleine private Recherchereise. Tanja Kinkel und Recherchereisen ist natürlich auch ein Thema, denn wo findet man noch Informationen, lässt sich inspirieren, außerhalb von Bibliotheken zum Beispiel? Und das wollten wir natürlich von ihr wissen, ob sie denn auch zu all den Handlungsorten mittlerweile hinfährt.
Es ist nicht immer möglich, natürlich. Es gibt Orte, die einfach nicht mehr existieren. Mein Roman Im Schatten der Königin zum Beispiel spielt zum größten Teil in einem Gebäude, was schon vor 200 Jahren niedergerissen wurde. Das heißt, da kann man nicht hinfahren. Also man könnte schon, aber man hätte nichts davon. Und stattdessen ist es eher nützlich, in vergleichbare Gebäude, also ehemalige Klöster, die dann zu Herrschaftssitzen umfunktioniert wurden, zu fahren oder Beschreibungen aus der Zeit zu finden, um herauszufinden, wie die Personen so ein Gebäude erlebt haben können. Manchmal kann man auch mit eigenen Eindrücken gar nichts anfangen. Zum Beispiel wollte ich ursprünglich, als ich die Puppenspieler geschrieben habe, die Hauptfigur Richard Arzt das Forum Romanum in Rom sehen lassen. Und dann habe ich nachgerechnet und festgestellt, zu dem Zeitpunkt, als Richard da gewesen wäre, da war es noch nicht wieder ausgegraben.
Ja, das macht natürlich total Sinn. Vieles gibt es natürlich gar nicht mehr. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es auch vor Ort dann nochmal andere Literatur zum Beispiel gibt oder Museen, die man besuchen kann, um was zu erfahren, selbst wenn es die Orte gar nicht mehr gibt. Aber da zu sein, wo mal etwas war, ist sicher auch oder macht sicher auch einen Unterschied, anstatt am Schreibtisch zu sitzen und zu recherchieren.
Ja, und glücklicherweise gibt es ja auch noch wirklich viele alte Gebäude, die dann jetzt unter Denkmalschutz stehen oder auch als historische Stätte einfach erhalten bleiben und erhalten werden. Und sie hat gesagt in ihrer Antwort, dass man dort herausfinden kann, wie die Personen so ein Gebäude erlebt haben könnten. Also ich glaube, dass gerade dieses Dorthinreisen auch nochmal so Figuren und so Handlungsorte einfach komplexer und schillernder und nachvollziehbarer machen, weil das ist ja genau das, was historische Romane mit uns machen. Die beamen uns in eine Zeit, weil wir plötzlich Menschen in einer Zeit erleben und ihre Gefühle erleben und ne, wie sie denken und wie sie leben, erleben können. Und das ist ja das Spezielle und das kann man wahrscheinlich als Autorin nochmal auch besser und anders in Worte fassen und sich besser hineinversetzen, wenn man dieses Gefühl dort hat.
Vieles ist ja mittlerweile auch mit KI möglich, ne? Ich habe jetzt schon öfter gesehen, dass Museen auch so historische Zeiten erlebbar machen, indem man mit Hilfe von KI natürlich das Gefühl hat, man ist selber irgendwie dabei oder sieht nochmal ganz andere Filme über solche Zeiten. Da ist schon ein bisschen was los auch tatsächlich und ich finde das auch total spannend, weil ich glaube, dass nicht jeder, oder sagen wir so, oft ist Geschichte ja ein bisschen trüge. Also ich weiß noch aus meinem Geschichtsunterricht damals in der Schule, Mann. Also da hätte ich gerne so einen Roman von Tanja Kinkel gelesen, um was zu lernen, anstatt in den Geschichtsbüchern zu kramen, die wir da so hatten. Und deswegen finde ich das total spannend, dass es eben mittlerweile auch KI-gestützte Sachen gibt, um wieder in diese Zeiten zurückzureisen, weil ich glaube, es braucht so einen einfacheren Zugang, vielleicht auch für viele, die eben Lust auf Geschichte haben, aber das so ein bisschen anders aufbereitet wollen oder die dann einfach sagen, ich informiere mich lieber über solche historischen Romane, lerne dabei noch was, hab Spaß, kann mir auch so ein bisschen das selber zusammenbauen, was ich da lese. Und deswegen finde ich das großartig. Auch schön, dass sie uns das alles erzählt hat, wie das so funktioniert, wie sie schreibt und was für eine Arbeit da auch tatsächlich dahinter steckt. Also Respekt.
Auf jeden Fall. Es ist halt einfach so eine ganz tolle Zeitreise, ne, die man da den Leserinnen ermöglicht und die die Vergangenheit so auch nochmal spannend macht und spannend erzählt und bunt färbt über Gefühle, Emotionen, dramatische Verbindungen zwischen den Menschen und so. Und, liebe Zuhörerin, wir wissen auch, ihr mögt historische Romane. Wir haben in einer unserer ersten Folgen, glaube ich, Folge 3 oder 4, Hella, über unter anderem Rebecca Gablé gesprochen. Auch ein ganz dicker, ich glaube 1000 Seiten starker,
es war wahnsinnig
historischer Roman. Und die Folge hört ihr immer noch gerne, sehen wir in unseren Zahlen. Ja. Vielleicht machen wir das nochmal. Vielleicht widmen wir uns nochmal anderen historischen Romanen. Ihr könnt ja gerne einfach mal in die Kommentare schreiben, bei Spotify zum Beispiel, oder uns schreiben an buchclub@bildtv.de. Vielleicht wünscht ihr euch einen speziellen historischen Roman oder eine spezielle Autorin auch nochmal. Sagt da gerne Bescheid. Ganz großes Dankeschön an Tanja Kinkel und die Zeit, die sie sich genommen hat, auf jeden Fall.
Wir haben viel gelernt.
Ja, unglaublich viel.
Also ich muss noch mal sagen, diese Begeisterung auch fürs Thema, die hat mich wirklich beeindruckt.
Ja, fand ich auch toll.
Also wir hätten noch Stunden mit ihr da sitzen können wahrscheinlich. Du hast ja schon gesagt, wer uns schreiben möchte, kann das sehr gerne tun. Unsere E-Mail ist buchclub@bildderfrau.de. Wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert unseren Podcast. Ihr dürft ihn auch bewerten. Am liebsten mit 5 Sternen.
Auf jeden Fall. Danke dafür. Alle Titel von Tanja Kinkel, die wir genannt haben und die sie genannt hat in ihren Antworten, die findet ihr auch nochmal in den Shownotes, falls ihr davon was nachkaufen wollt.
Ich freue mich auf unsere nächste Folge, liebe Deutsche.
Auf jeden Fall.
Auf die nächsten AutorInnen, die wir so sprechen werden. Und bis dahin lesen wir weiter.
Ah, sowas von. Und vergesst in der Zwischenzeit bitte auch nicht, uns zu abonnieren. Dann verpasst ihr keine Folge. Auf Folgen oder Abonnieren klicken bei eurem Podcast-Catcher. Und dann kommen wir schon nächste Woche wieder mit einer frischen neuen Folge zu euch.
Bis dann. Ciao.
Tschüss.